Herzlich willkommen bei den Pioneers of Education. Liebe Helga, eigentlich brauche ich dich gar nicht willkommen zu heißen, weil du gehörst ja sowieso dazu. Und ich freue mich, dass wir uns heute Zeit und Raum nehmen, über ein ganz wichtiges Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir haben ja dieses Jahr uns beim Online-Bildungsgipfel zum Ziel gesetzt, ins Gespräch zu kommen über das Thema aus der Trennung in die Verbindung, weil ich glaube, dass es ein total wichtiges Thema ist, was wir gerade jetzt auch in der Gesellschaft an vielen Stellen sehen, in der Polarisierung, in dem das Menschen weder mit sich, mit anderen noch mit der Natur verbunden sind. Und ich würde dich als Expertin für Verbundenheit mal einladen, ein bisschen darüber zu sprechen, was dazu deine Gedanken sind.
Ja, ich bin ja gerade auf Rosen Island, dieser kleinen kanadischen herzförmigen Insel in Ontario. Und mir ist zu dem Thema eben auch gerade eingefallen, dass ich, das war 2000, also schon lange her, über 20 Jahre, hatte ich Ernst Laszlo, diesen Zukunftsforscher, diesen Philosophen, mit ganz tollen Leuten hier auf der Insel. Und da ging es eben auch, was brauchen wir eigentlich für die Zukunft, welche Kompetenzen? Und da saß dieser kleine Mann, der ja früher auch Pianist war, da saß so in seinem Stuhl, ganz ruhig. Und sagte nur ein Wort. Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Und dann habe ich nochmal, habe ich gesagt, ob er es bitte nochmal sagt. Dann sagt er, reconnect. Dann habe ich gesagt, und was das denn wäre? Dann sagt er, reconnect. Just connect again. Konnte ich erstmal überhaupt nichts mit anfangen. Und jetzt nach über 20 Jahren weiß ich, was er gemeint hat. Und ich denke, er hatte sowas von Recht mit diesem reconnect. Ja, ich denke, dass sich verbinden, das haben wir so wenig gelernt in unserer Kindheit. Ich bin ja nun 47 geboren, also kurz nach dem Nationalsozialismus. Und wenn ich dann auch diese Bücher lese, wie Geburten vollzogen wurden in den 30er Jahren, also ich bin gerade mal so 10 Jahre später geboren, da wurden die Kinder entbunden und dann wurden die in einen anderen Raum, also von der Mutter getrennt, in einen anderen Raum gebracht. Dann haben die nichts zu trinken gekriegt. Erstmal so einen Tag wurden die mal quasi so völlig allein, also aus der Verbindung. Und damit das Kind nicht, damit dieses Kind eben an niemanden, an keine Werte, an keine Menschen gebunden ist und eigentlich so in diese faschistischen Ideen dann voll eingebunden werden kann und sich danach eben nicht in dieser Verbindung an was anderem ausrichtet. Das fand ich also so absurd, dass ich so kurz danach geboren bin und meine Eltern sicherlich nicht so, die waren keine Nazis. Es waren eigentlich, meine Mutter war eigentlich ganz liebevoll. Die kommt aus der, neben Prag, so ein kleiner Ort, Aussig an der Elbe. Und dann kam die dann nach Deutschland mit nach dem Krieg. Also ich denke, das waren keine bösen Menschen. Und trotzdem war diese Kultur eben alles andere als herzlich und verbindend. Es war dann, sobald du einen Fehler gemacht hast, wurdest du beschämt. Also letztendlich bin ich aufgewachsen in einer Angst, es falsch zu machen, es nicht zu können. Und das ist nun alles andere als das, was man sich unter Verbindung vorstellt. Und heute würde ich so sagen, Verbindung fühlt sich an wie eine Berührung. Man ist irgendwie, ja, man spürt. In der Verbindung bist du im Spüren drin. Du spürst die Menschen, die vor dir sitzen, obwohl du, Silke, weit weg bist in Europa und ich in Kanada. Ich spüre dich. Ja, ich fühle mich mit dir verbunden. Ich kenne dich ja auch so gut. Und jetzt hier in dieser Natur, auf dieser Insel, das ist keine Kulisse. Ich spüre ich spüre den Wind und wenn ich da über die Insel laufe, ich spüre die Bäume und das ist das für mich, was Verbindung ausmacht, dass ich ins Spüren komme. Und dann ist die Landschaft eben auch keine Kulisse mehr. Und du spürst auch, was die Pflanzen, was die brauchen. Also wenn du eine Pflanze zu Hause in deinem Zimmer stehen hast und guckst dahin, da spüre ich, ob die Durst hat, muss ich gar nicht mehr einen Finger reinfühlen, ob die Erde nass ist. Ich spüre das, wenn ich mich mit ihr verbunden fühle. Oder auch im Garten, wenn du rumlaufst, siehst du sofort, wo es zu sonnig ist und so, wo wer umgepflanzt werden muss. Tja, und dann fühlst du dich in der Verbindung, fühlst du dich zugehörig und vertraut. Und das ist ja das, was Hartmut Rosa mal so als Resonanzfeld beschrieben hat. Der Begriff Resonanz ist ja auch noch ziemlich neu. Und aber ich denke, das ist das, was Hartmut Rosa mit Resonanz meint.
Ja, vielen Dank erstmal für deine Gedanken. Ich fühle mich dir auch verbunden, Helga. Auch weil wir in vielen Dingen so gleiche Ansätze teilen, für unseren Einsatz auch für das Bildungssystem. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du gesagt hast. Also dieses, du bist zwar quasi nach dem Nationalsozialismus geboren, aber im Prinzip diese Kultur, wie man mit kleinen Kindern umgeht. Also sogar meine Tochter, meine erste Tochter, wurde nach der Geburt, ich war ziemlich jung, deswegen habe ich mich gar nicht wirklich gewehrt. Hat man mir gesagt, ja, nach der Geburt, sie sind doch bestimmt erschöpft. Das Kind nehmen wir jetzt erstmal mit, damit sie schlafen können. Und, ne, und wir kümmern uns jetzt mal, damit sie so ihre Ruhe haben. Und ich lag dann da, voller Hormone, hellwach. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich habe nur gedacht, wo haben die mein Kind hin? Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte es doch 9 Monate lang bei mir. Jetzt ist es weg. Also ich habe das irgendwie.
Trennung.
Ja, und das war bestimmt nicht böse gemeint, aber irgendwie in dieser, noch irgendwie in dieser Kultur. Und ich meine, das war 1900, das muss ich überlegen, 1993.
Mir haben sie erzählt, ich bin also geboren und meine Mutter hat mich auch erst bestimmt 1 oder 2 Stunden danach gesehen. Und dann kam der Arzt, also der sie entbunden hatte in der Klinik, der kam zu ihr und sagte zu ihr, sie haben eine Tochter und die hat ein Feuermahl. Und meine Mutter total erschrocken. Und dann haben sie also mich gebracht. Das Feuermahl habe ich hier auf dem Hinterkopf. Ne? Sieht dann jetzt kein Mensch mit den Haaren. Aber das sagt man doch einer Mutter nicht gleich, dass das Kind ein Feuermahl hat. Und sie sieht das Kind noch nicht mal. Also ich denke, da war eben, das war alles Trennung. Trennung, jetzt ist die Geburt vorbei. Das Kind ist erstmal da, aus der Mutter draußen. Und jetzt nimmt alles so seinen Lauf. Ja, und das Schlimmste, denke ich, an der Kultur, die nach dem Nationalsozialismus noch in unserem deutschen System, in unseren Familien und überhaupt in unserer Gesellschaft, die ich so ständig gespürt habe, das war so dieses, die Schwäche verachten und die Stärke verherrlichen. Das ist das, was mich geprägt hat und wo ich denke, wo ich richtig stolz auf mich bin, dass ich jetzt im Alter langsam da rauswachse und es wirklich überwinde. Und es fühlt sich so anders an, wenn man aus diesem Muster rausgewachsen ist. Aber wir müssen halt vielen Menschen, und gerade noch in Schule, in dem Bildungssystem, ist es halt bei den Kindern und bei den Lehrern immer noch einen Fehler machen. Also, oder das ist Schwäche. Und diese Angst, Schwäche zu zeigen, ich denke, die nimmt uns die ganze Kraft, die nimmt uns fast die Luft zum Atmen.
Ja, und das ist auch dann schwierig, weil ich glaube, wenn ich in Beziehung gehen will oder einen Schritt machen will, mich auch emotional öffne, das macht ja auch ein bisschen verletzlich. Da gebe ich ja ein Stück weit meine Deckung auf, da gebe ich ja auch diesen Platz, wo ich ganz stark und autonom bin, auf, weil ich will ja in Beziehung. Das ist ja irgendwie
Ja.
was viel Zerbrechlicheres.
Ja. Und meine wichtigste Intervention mit der Lerntherapie war mit den lerngestörten Kindern, da habe ich eigentlich das meiste gelernt. Und da habe ich ja genau gespürt, wenn die einen Fehler gemacht haben, waren die so beschämt, also hatten die noch keine Fehlertoleranz, waren ja auch noch nicht so oft so lang bei mir. Und dann ist mir was Geniales eingefallen. Bin ich hingegangen und habe gesagt, mich entschuldigt. Also, entschuldige. Ich war heute nicht gut drauf. Ich habe eine falsche Aufgabe für dich rausgesucht. Das tut mir so leid. Und dann haben die Kinder mich getröstet. Ach, Frau Bräuninger, das kann Ihnen ja auch mal passieren. Ja? Gucken ganz stolz so, Frau Bräuninger, es ist ja jetzt passiert. Also ich tröste die jetzt. Waren zu mir total nett. Und dann habe ich gesagt, jetzt bei der nächsten Aufgabe musst du mir aber total helfen, dass ich nicht nochmal einen Fehler mache. Und so habe ich die gestärkt, dass man mit Fehlern umgehen kann, dass sie keinen Fehler machen. Und dann haben wir einfach gemeinsam gelacht und gemeinsam lachen. Das ist schon mal richtig, da ist schon die halbe Miete drin in so einer Stunde. Und wenn man was Schwieriges gemeinsam bewältigt, ja.
Genau, also gemeinsam Lachen verbindet.
Ja.
Ja. Und wenn du mal aus deinem Nähkästchen weiter plauderst, Interventionen, die Verbindung schaffen.
Ja, aber ich will erst noch mal so kurz auch aus meinem Nähkästchen, warum kann ich das denn alles? Oder wer hat mir denn so geholfen? Ich lerne ja eigentlich immer auch am Rollenvorbild. Und ich hatte mehrfach im Leben Glück. Ich hatte mit meinem Grundschullehrer ein solches Glück. Die Geschichte habe ich ja schon 1000 Mal erzählt. Man hat
Ja,
Pfitzmeier.
genau, da haben wir auch
Ja,
schon mal im Interview drüber gesprochen,
genau.
genau.
Und dieser Pfitzmeier war mein Rollenvorbild. Und dann hinterher hatte ich mit Dieter Betz zusammengearbeitet und der hat eine geniale Theorie dazu entwickelt. wie Lernprozesse passieren. Hat also Lernen als ein Wirkungsgefüge, also da wirkt alles Mögliche aufeinander. Und in diesem Lernen, in diesem Wirkungsgefüge, das blende ich jetzt dann gleich ein. Das sieht man, das Wirkungsgefüge. Da sieht man, das sind drei Dialoge. Also es ist nicht, es sind drei Kreisläufe, drei Dialoge, die in einem System zusammenwirken. Und man sieht auf der linken Seite, sieht man so die Lehrperson. Und auf der rechten Seite sieht man Herz. Das ist mein fühlendes Selbst. Und unten sieht man eine Glühbirne. Das ist das denkende Ich. Was hat dieser geniale Dieter Betz erkannt? Dass es ein fühlendes Selbst und ein denkendes Ich gibt in einem Körper. Er hat erkannt, dass auf der Schulbank sitzt ein denkendes Ich und ein fühlendes Selbst in einem Körper. Ja? Und die kann man nicht getrennt behandeln. Wenn ich jetzt
Absolut.
Stoff habe, ich adressiere nur dieses denkende Ich und ich dieses fühlende Selbst, das adressiere ich gar nicht, das hole ich gar nicht als meinen Partner ran. Das heißt eigentlich, dass ich mit meinem fühlenden Selbst erstmal in Verbindung gehen muss mit dem fühlenden Selbst des Kindes oder der Kinder oder der Klasse. Wenn mir das nicht gelingt, heute gibt es ja schöne Wörter für mit Joining und alles Mögliche und wie das alles heute heißt. Aber was es eigentlich ist, ist, dass ich mit meinem fühlenden Selbst mich verbinde mit den anderen Menschen, die da sind. Und das ist so wichtig und aber auch so schwierig. Und die meisten Leute haben zu wenig Rollenvorbilder und haben das irgendwie nicht gelernt.
Und was macht es noch schwierig? Also fehlendes Rollenvorbild, ja.
Ja, weil ich so beschäftigt bin mit dem, was inhaltlich passiert, dass ich mich gar nicht mehr auf die Verbindung einlasse. Aber das Tolle ist, es geht, verbinden kann ich mich eigentlich über Augenkontakt. Wenn ich in die Augen von jemandem gucke, dann werde ich berührt. Und da der Augenkontakt, der verbindet. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn ich mit jemandem spreche, dass ich erstmal in die Augen gucke. Und dann fühle ich auch den anderen. In dem Moment, der Blickkontakt, der Augenkontakt, das ist das Geheimnis, das ist die Nabelschnur, die uns verbindet.
Man sagt ja auch, die Augen sind der Spiegel der Seele.
Ja, und wenn ich so mein schönes Modell mit diesem Wirkungsgefüge des Lernens, da waren wir 1974, hat Dieter Betz das modelliert. Und 1980 habe ich darüber auch promoviert. Wir haben ja dann gemeinsam das Essener Modell der Lehrerbildung begründet und haben gesagt, wir bilden jetzt Lehrer aus, dass sie sich mit ihrem fühlenden Selbst, mit dem fühlenden Selbst der Kinder verbinden. Das ist das Allererste. Dass sie die Kinder nicht beschämen, dass sie in der Verbindung bleiben, wenn es schwierig wird. Und dann lassen sie auch kein Kind zurück. Das war so unsere Hypothese und das wollten wir zeigen. Und wir wollten Lehrer ausbilden, die genau das können. Und das hat sich auch gezeigt, dass diese Lehrer das wunderbar machen. Aber dann war ich bei Hans Schwier, hieß der damals, der Kultusminister. Das war 1988, wo ich gesagt habe, Herr Schwier, gucken Sie mal, Sie müssen die Lehrer nur so ausbilden. Da brauchen Sie keine Förderlehrer mehr. Dann sind die Kinder mit dem Lehrer verbunden und dann funktioniert das mit dem Lesen, Rechnen, Schreiben. Dann sagte der zu mir doch glatt, wir haben jetzt den Pillenknick. Ich stelle die Lehrer, die Sie ausbilden, gar nicht mehr ein. Dann habe ich gesagt, soll ich jetzt Trauerseminare machen? Dann hat er gesagt, nein, bilden Sie mal die Lehrer weiter, die ich schon eingestellt habe. Und die habe ich ja dann weitergebildet mit dem Ergebnis, was ich auch schon erzählt habe, dass dann die alle die Schule verlassen haben, die haben alle gekündigt und wurden außerschulische Lerntherapeuten. Da haben wir einen Fachverband gegründet, damit wir einen Kostenträger haben und damit die Krankenkassen das bezahlen. Ja, also solche Umwege geht es manchmal. Aber das Interessante ist ja, dass erst 20 Jahre später, also 1994, hat der Antonio Damasio, der Neurowissenschaftler, hat das Wirkungsgefüge bestätigt, weil er nämlich gezeigt hat, Gefühle, Denken und Körper sind verbunden. Also das Descartes wissen wir ja, ne? Ich denke, also bin ich. Nee, nee, er sagt, ich fühle, also bin ich. Ne? Aber das sieht man mal, 94, das ist ja nicht lange her. Also wie neu sind wir an diesem Wiederentdecken, wie Erwin Laszlo sagte, dieses Reconnect, dass es um Verbindung geht. Die indigenen Völker, die wussten das alle, aber wir in unserer Moderne haben uns davon vollkommen verabschiedet. Ja, und dann will ich auch noch erzählen, ich habe eine Ausbildung als klinische Psychologin gemacht, so 10 Jahre lang, von 92 bis 82. Da habe ich jede Menge Testdiagnostik gelernt, Anamnese und Exploration. Und dann, wie man so einen anständigen ICD-Befund schreibt, damit man den einreicht bei der Krankenkasse, wie man Therapieziele formuliert und eine Verlaufsdiagnostik macht. Also viel, ne? Und dann saß ich diesen Kindern gegenüber. Und spätestens nach dem dritten oder vierten Kind bin ja Gott sei Dank auch ein intuitiver, empathischer Mensch, habe ich da, pack das alles weg. Vergiss das alles. Lass dich mal auf dieses Kind ein. Spür mal, was das braucht. Und das war der Schlüssel. Ich habe einfach empathisch versucht zu merken, was braucht das Kind, weil das Kind sitzt mir nicht gegenüber und sagt, Frau Bräuninger, ich brauche das, das und das. Das sagen die Kinder eben nicht, ne? Sondern das muss ich schon spüren. Ich muss spüren, was die Kinder brauchen und dann Vorschläge machen. Ja, und da habe ich dann, wie gesagt, die ganze Theorie erstmal weg, alles, was ich gelernt habe, vom Tisch und mich drauf in die Verbindung gehen. Dann später, als ich dann so reflektiert habe, was habe ich eigentlich erlebt, was ist da passiert, was habe ich denn beobachtet, da fiel mir dann schon wieder ein, was das für mich sein könnte. Und da habe ich dann auch gute Ideen gehabt, wie ich dann so aus dem Fundus schöpfen kann, den ich da gelernt habe. Aber am Anfang steht nur die Verbindung, nur das Spüren, das Empathische und das Intuitive, nur diese Verbindung, die zählt. Sonst kriege ich gar keinen Kontakt. Und dann ist auch meine therapeutische Power, also meine, das Resonanzfeld oder dieses, was dann wirklich wirkt in einer Therapie, meine Aura, kann man dann gleich kann man dann gleich in den Eimer klopfen.
Ja, und also ich finde es ein super Beispiel, weil ich glaube, und das ist vielleicht auch eine Sache, warum es heute aber auch so schwer fällt, diese Kultur, also da sind wir ja beide dran, auch zu verändern, weil, weil du ja gesagt hast, ich war Gott sei Dank ein spüriger Mensch und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt eigentlich gar nichts.
Ja.
Und ich glaube, diese Veränderung, also wenn wir wirklich in eine Kultur der Verbundenheit hineinwachsen wollen, auch in diesen ganzen Bildungskontexten, das braucht ja mich. Das
Ja.
braucht ja mich an der Stelle, wo mir das auffällt
Ja.
und auch, dass es von mir etwas anderes braucht, dass ich mich auch ganz anders verhalten muss. Also das hat ja was mit innerer Entwicklung zu tun.
Das ist das
Ohne die
Innere.
geht's nicht, ne?
Gar nicht so toll, wie also auch Bettina Rollo und die Joanna Breitenbach in ihrem Buch geschrieben haben, dieses Inner Work. Also diese New Work braucht Inner Work und so kannst du genauso sagen, Lernen braucht auch erstmal diese, also ein transformiertes Lernen braucht erstmal dieses innere Lernen. Und deswegen braucht jeder Lehrer erstmal eine kleine Selbsterfahrung. Was hat mich denn geprägt? Welche Glaubenssätze bringe ich mit? Wie gehe ich denn in Verbindung? Also jeder Lehrer muss erstmal auch üben, wie verbinde ich mich empathisch mit Kindern? Das haben die in ihrer Ausbildung, wenn sie nicht bei mir waren, im ersten Modell der Lehrerausbildung, haben sie es eben nicht gelernt.
Ja. Ja, genau. New Education needs Inner Education.
Ja,
Ja,
genau. Und
genau.
vor allem das Allerschwierigste ist ja immer das, wenn es dann, wenn ein Konflikt kommt oder wenn es nicht so läuft, wie du es erwartest, wenn es alles so läuft, das Kind ist freundlich und macht, was du willst, das ist kein Problem, verbunden zu bleiben. Aber wenn das Kind dann auf einmal da sitzt und sagt, nö, ich will eigentlich jetzt nicht arbeiten, ich will jetzt eigentlich rausgehen und Fußball spielen, dann wie bleibst du dann in der Verbindung und wie gehst du dann mit diesem Wunsch um? Ja? Und das ist dann die Kunst. Ja, also immer wenn es schwierig und komplex wird, dann ist so wichtig, dass du achtsam bleibst, erstmal mit dir verbunden bleibst. Das ist das Erste. Ne, dass ich so in die Enttäuschung gehe, dann bin ich ja schon eigentlich nicht mehr verbunden. Oder wenn ich beleidigt bin. Also, wie bleibe ich achtsam, intuitiv und empathisch mit mir im Kontakt? Und dann kann ich auch den Raum halten. Nur wenn ich dieses achtsame, empathische, die Verbindung mit mir habe, kann ich den Raum halten für Bedürfnisse, die jetzt ganz neu sind und die eigentlich da irgendwie Konflikte machen. Und da hast du ja auch schon auch viel dazu erzählt, Silke, was bedeutet, den Raum zu halten. Ja, und ich denke, dieses Raum halten, das kommt genau dann, wenn es schwierig wird, musst du erstmal einen Raum halten. Sonst kannst du nicht in der Verbindung bleiben. Also das Raum halten und das mit sich verbunden bleiben. Und selbst, ich spüre dann, inzwischen spüre ich ganz schnell, wenn ich so enttäuscht oder verärgert bin. Und dann mache ich immer innerlich erstmal ausatmen. Dann wieder nur an mein Einatmen denken, ins Herz spüren Und dann gucke ich wieder, dann bin ich wieder verbunden. Es dauert ein paar Sekunden, aber es ist so, so fange ich mich selber wieder ein. Ne? Also deswegen so wichtig, dass man so spürt, wenn man aus der Verbindung geht, wenn man in die Enttäuschung kommt, wenn der Ärger hochkommt, das spüre ich ja schon an diesen angespannten Schultern und dann gleich wissen, let it go. Einatmen, bei mir bleiben, wieder in die Verbindung gehen. Das sind so wie so kleine Übungen. Ich nenne die immer Lia, habe ich die getauft. Weil wenn ich also von einer Gruppe bin, gucken die alle in mein Gesicht und die sehen ja sofort, wenn ich enttäuscht bin, die lesen ja mein Gesicht wie ein Tagebuch, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass ich gleich lächle. Wenn ich bei mir merke, ich bin enttäuscht, gleich ins Lächeln kommen. Und das Lächeln verbindet mich wieder erstmal nach von außen, auch dann kriegen die keine Angst. Wenn die Frau Bräuninger lächelt, dann ist ja alles gut, ne? Und dann erstmal innehalten und atmen. Dann gibt eine kleine Pause, eine lächelnde kleine Pause. Und dann kann ich mich wieder verbinden. Man braucht so Tricks, wenn man merkt, dass man aus der Verbindung fällt. Es wird nie
Ja.
sein. Man wird nie so sein, dass man immer in der Verbindung bleibt. Deswegen ist es das Allerwichtigste, dass man erstmal spürt, dass man rausgefallen ist.
Ja, und ich finde es auch total wichtig, weil ich glaube, in der Trennung können wir auch, wenn es Konflikte gibt, können wir die gar nicht lösen. Und dann
Nee.
bleibt ja jeder auf seinem Standpunkt. Die Verbindung ist ja genau das, was es dann möglich macht, auch die Perspektiven des anderen wahrzunehmen und zu verstehen. Und sich dann da auch wieder, auch wenn es einen Konflikt gibt, auch wieder anzunähern. Also ich glaube, das, ja.
Ja. Und ich denke, das wurde halt, wurde von paar klugen Leuten wurde natürlich das immer gesagt. Ich denke, Albert Einstein, der hat ja schon immer gesagt, der intuitive Verstand ist ein heiliges Geschenk, der rationale Verstand ein treuer Diener. Und wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen hat. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lassen, was dieser kluge Mensch schon vor so langer Zeit gesagt hat, aber wir vergessen das alles. Wir verehren diesen Diener und vergessen das Geschenk.
Absolut.
Ja. Naja, insofern ist es natürlich schon gut, dass jetzt die ganze Gesellschaft, jetzt ist auf einmal schon, jetzt wird Verbindung zum Thema. Also 94 mit dem Antonio Damasio, der sagte, ich fühle, also ich bin ich. Ne? Und dann kamen Gerald Hüther, Hans-Peter Dürr, Harald Welzer, Barbara von Maibohm, um nur so einige zu nennen, die dieses schöne kleine Taschbuch geschrieben haben mit dem dicken Titel Verbundenheit. Wir brauchen ein neues Weltbild. Das haben die 2012 geschrieben. Ist auch noch nicht lange her. Ne? Und dann dieses wunderbare Buch von der Robin Wall Kimmerer, das hat die 2020 geschrieben, da hat die mit diesem Süßgras, na, das ist eine indigene Biologin aus Amerika, die nachgewiesen hat, dass diese indigenen Erntemethoden so viel erfolgreicher sind als diese mit, als die alle Umweltschutzmethoden. Beim Umweltschutz lässt man etwas in Ruhe und bei den indigenen Erntemethoden spürt man beim Ernten, was die Pflanze braucht. Und deswegen haben die bei dem, mit diesem Projekt des Süßgrases war so ein Naturgras, was so am Vertrocknen oder am Aussterben war. Und dann haben die also ein großes Feld mit Umweltschutzmethoden europäischen und ein großes Feld mit indigenen Erntemethoden. Und hinterher war die zehnfache Menge an Süßgras in dem indigenen Feld und in diesem mit Umweltschutz, da war gar nichts mehr. Also ich finde, und die hat das Buch auch so schön geschrieben. Da kriegt man so wirklich auch eine Verbindung wieder zu diesem indigenen Wissen. Das kann ich also nur empfehlen von dieser Robin Wall Kimmerer. Und da gibt es auch ein ganz tolles Interview, was sie in diesem Zeitmagazin gehalten hat. Die haben da mal, was können wir von alten Kulturen lernen? Gab es so Artikel und da habe ich das Interview von ihr gelesen und da war ich auch so, gleich so angetan von dieser Frau und wie die auch spricht und wie die sich äußert. Und also dann habe ich gleich das Buch gekauft. Ja, und
Ja,
auch
ich
Joachim Bauer.
sagen,
Ja,
sagen
Joachim
ja,
Bauer, der
ja.
schreibt auch, der hat ja jetzt eines seiner neuesten Buche, ich fühle, also das Fühlen, was die Welt fühlt. Ne, das hat er auch 2020 geschrieben. Das ist gerade mal ein paar Jahre her, wo jetzt auf einmal die schlauen Menschen und die Forscher und die eigentlich immer den Zeitgeist verkörpern, die jetzt das Reconnect von Erwin Laszlo jetzt darüber die dicken Bücher schreiben. Und deswegen auch, wir haben mit der Welt zu fühlen und müssen diese Fähigkeit wiederentdecken, um unsere Probleme zu lösen. Das ist doch wunderbar. Also mit Empathie kriegen wir die Fähigkeit, dass wir die Welt wieder retten, unseren Planeten wieder retten.
Ja, das ist ja auch das, was Otto Scharmer beschreibt, dass es diese drei Trennungen gibt, wo wir weder mit uns noch mit anderen noch mit der Welt verbunden sind. Also diese Three Divides, die er so beschreibt, die im Prinzip dafür verantwortlich sind, dass die Welt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und unser ursprünglicher Zustand, und das kann man auf der einen Seite betrachten, wenn man spirituelle Weisheitstraditionen kontempliert, dieses Verbundensein mit allem. Und gleichzeitig ist es ja auch eine biologische Erfahrung. Solange ich im Mutterleib heranwachse, bin ich ja verbunden. Da bin
Ja.
ich ja eins mit dem, was mich umgibt. Also das ist, glaube ich, auch eine tiefe Erfahrung von Verbundensein, die eigentlich unserer Natur entspricht. Und wir haben aber, wie du gesagt hast, wir haben uns in eine Gesellschaft oder in eine Kultur begeben, die der Trennung irgendwie mehr zugewandt ist als der Verbindung. Ja.
Ja, und wenn ich denke, was uns trennt, als allererstes ist die Dominanz. Wenn ich da oben bin, also wenn ich aus dieser Gleichwürdigkeit, aus der Partnerschaft, aus der Augenhöhe da rausgehe, ich bin wichtiger, ich bin die Führungskraft, ich bin der Lehrer und dann bin ich ja, Martin Buber hat es be beschrieben mit dem, mit der Ich-Du-Beziehung, da bin ich in einer, ich bin dann das Subjekt und der andere ist das Objekt, der ist dann des Es, der ist nicht auch ein Ich, das ist die Augenhöhe, sind zwei Ichs, begegnen sich in der auf Augenhöhe, aber in der Dominanz bin ich das Subjekt und mache den anderen zum Objekt. Und dann verzwecke ich, wenn das die Kinder hier sind, verzwecke ich die, dann müssen die um 8 Uhr da sitzen, müssen die, dürfen die um 10 Uhr Pipi machen und um 12 Uhr dürfen sie essen. Wie Hunde. Also das ist ein verzwecktes Zusammenleben wie mit Tieren. Und das ist also schon mit Tieren schlimm genug. Ich denke, die Dominanz und die Hierarchie ist mit eines der Hauptprobleme, warum wir aus der Verbindung fallen. Und dann kommt das alles mit der Bewertung, dass ich so meine Erwartungen habe. So, und dann stelle ich mir vor, so müsste es sein, wie so ein inneres Drehbuch. Ich bin der Regisseur und wenn ihr nicht so funktioniert, wie es in meinem inneren Film aussieht, dann bin ich gleich verärgert, dann bin ich enttäuscht, dann kommen diese ganzen negativen Gefühle. Und dann ist die Verbindung weg. Ja, und dann gibt es die ganzen Trigger noch. Das, was hier alles, also auch, das sind ein Trigger ist ein Reiz, der so unfreiwillige Erinnerungen an belastende vergangene Ereignisse wachruft. Jede traumatische Erfahrung ist auch ein Trigger. Ja, und dann auf einmal bin ich wieder in dieser früheren Situation. Dann, wenn ich eine Beziehung habe mit einem Mann, der mich ab und zu mal an meinen Vater erinnert und dann sagt er irgendwas, was mich dann triggert, was mein Vater früher zu mir gesagt hat, dann verhalte ich mich wie diese kleine Helga zu ihrem Vater, obwohl ich jetzt in einer ganz anderen Situation bin. Ja,
Ja,
also diese.
schön, wie du den Trigger beschreibst.
Ja. Das ist der Trigger. Und
Ja.
deswegen muss also jeder Lehrer, den ich ausgebildet habe, braucht erstmal so, er muss mindestens 10 Trigger von sich kennen. Und dann, wenn er die gut kennt, ist er schon mal gut ausgerüstet. Und das
Ja,
Wichtige,
und ich glaube, das merkt
wenn
man ja
er,
auch im. Entschuldigung,
ich
sprich
sage, das
bitte.
Wichtigste ist, dass er an seiner Dominanz arbeitet. Denn das ist dieses Macht, diese Machtfülle als Lehrer über 30 Kinder, die da sitzen. Dann haben die ja auch die Vorstellung von diesem Novizen-Paradigma, wie das immer so heißt. Der Novize geht in die Klasse und dann fragen ihn die anderen Lehrer, na, reitet dich der Tiger oder reitest du ihn? Ja, mit so einer Vorstellung gehe ich jetzt zu 30 Kindern, dass ich die jetzt unterwerfen muss, sonst unterwerfen die mich. Also das ist komplett diese Dominanzvorstellung und was es bedeutet für einen Lehrer, der ihn selber in der Schule als Kind war und jetzt ist er Erwachsener. Wie sieht es denn aus, wenn ich mich gleichwürdig mit Kindern auf Augenhöhe einlasse? Da haben die überhaupt kein Bild. Die haben dann Angst, dass dann die Kinder über die Bänke rennen und dass das Chaos kommt. In dem Moment, wo ich die Dominanz abgebe, kommt das Chaos, glauben die.
Naja, und das ist ja auch, also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wenn du dann so, wenn es mal in der Klasse laut war, weil die sich vielleicht ganz angeregt unterhalten haben oder was weiß ich, du hast ein Spiel gemacht, und dann kommt irgendein Kollege vorbei und sagt, na, hast du deine Klasse aber nicht unter Kontrolle? Was ist denn
Genau.
da los? Ist ja ein Tohuwabohu.
Genau.
Und ich glaube, das steckt noch ganz schön da drin. Also wieso, also dass dieses Kontrolle ausüben ein ganz wichtiger Faktor ist oder auch dieses, also Ich glaube, das hat mir sogar mal einer meiner Mentoren, ne, so im Referendariat, du kommst da rein, du stellst erstmal deine Tasche hin, rums, auf das Pult. Hast erstmal so eine kleine Mauer gezogen. Dann klatschst du dein Notenheft oder das Klassenbuch auf den Tisch, so nach dem Motto, hier steht's drin, wenn ihr nicht ordentlich und so. Und vielleicht legst du noch deinen Schlüssel hin, so nach dem Motto, ich habe hier das Sagen. Also man baut ja schon richtig so seine Machtinsignien auf.
Statussymbole.
Das sind Statussymbole. Ja.
Ja, die Anordnung im Raum, die Tafel hinter dir und das Pult vor dir und dann die ganze Klasse, so wie schon ein Regisseur. Ja. Aber
Ja,
ich.
es ist sehr spannend, was so ein Raum dann auch ausmacht. Ich habe das mal ausprobiert mit Studierenden in einem Pädagogikseminar in der Hochschule. Und haben die erst in Reihen gesessen. Und dann fingen wir so an, habe ich gemeint, jetzt lass uns mal die Stühle umstellen. Dann haben wir uns in einen Kreis gesetzt, also einen Stuhlkreis. Das kennen die. Dann wir so, hey, ist jetzt Kindergarten. Habe ich gemeint, lass uns mal machen. Und lass uns mal gucken, wie sich das jetzt anfühlt. Und dann haben die sofort gespürt, es ist anders. Also bestimmte Dinge, die gehen jetzt gar nicht mehr.
Aber das ist auch interessant. Maria Montessori, die hat es ja, die hat ja immer von dieser Gleichwürdigkeit geredet, wie hinterher dann Jasper Juhl. Immer die, und die ganze Montessori-Pädagogik ist ja eigentlich mit dem Morgenkreis, die ist auf Gleichwürdigkeit. Aber
Genau.
trotzdem die große Frage, warum setzt sich die Montessori-Pädagogik, die ja nun wirklich gut ist, warum setzt die sich nicht durch in die Regelschule? Ja, das ist doch eine
Was ist die
interessante Frage.
Antwort, Helga?
Ja, ich denke, die Antwort hat mir von Freud gegeben. Und zwar, dass wir als Erwachsene unbewusst aktiv austeilen, was wir als Kinder passiv eingesteckt haben, so dieser Wiederholungszwang. Und wenn ich den nicht bewusst erkenne, gebe ich unreflektiert mein kulturelles Erbe weiter und dann mache ich Schule wieder als Erwachsener, als Lehrer genauso, wie ich Schule erlebt habe. Das ist meine Antwort. Deswegen, wir beide sind ja eigentlich, unser Hauptziel ist doch, dass wir dieses Bewusstsein von unserem kulturellen Erbe, dass wir den Menschen gute Rahmenbedingungen geben, damit sie sich darüber bewusst sein können und damit sie sich von diesem kulturellen Erbe lösen können, dass sie sich befreien können und nicht mehr aktiv austeilen müssen.
Ja, ich stimme dir so zu, Helga. Und wie sehr das auch, das ist ja quasi so in unsere kulturelle Matrix eingesickert. Wenn
Ja.
du Kinder siehst, die Schule spielen, es ist immer das Gleiche, immer der gleiche Stereotyp.
Ja, und bis man, deswegen ist es so ein dickes Brett, bis wir das aufgebrochen haben, dieses Stereotyp. Und auch, es ist natürlich auch ein dickes Brett, wenn ich sage, das kulturelle Erbe, wenn du das überwinden willst, brauchst du Achtsamkeit, du brauchst jede Menge Selbstreflexion, du brauchst Selbstempathie, auch eine Selbstfürsorge, und du musst verstehen, was dich triggert, du musst erkennen, wann und wie du aus der Verbindung gehst, und du musst üben, dich wieder zu verbinden, und es dauert richtig Zeit. Und es
Und
ist
du
wie
machst.
Yoga oder wie eine Meditation. Das ist nicht in einem Monat, das brauchst ein Jahr, bis du das kannst.
Naja, ich sage immer, jeder, der mal einen neuen PIN bekommen hat für seinen Bankaccount, wie lange das dauert, dass ich einfach diese vier Zahlen nicht mehr automatisch eintippe und dann immer eine Fehlermeldung kriege, sondern bis ich das mal das Neue drauf habe. Und bei Verhalten ist es so, bis ich das dann verlernt habe und die Fehlermeldung kommt. Ja, dann nicht so schnell wie beim Bankaccount, wo meine Karte dann vielleicht eingezogen wird, sondern das sind dann ganz andere Mechanismen, die da in der Rückkopplung sind.
Deswegen brauchen wir natürlich auch so Rollenvorbilder, und deswegen ist mir so, bin ich ja so dran geblieben an unseren Videos, und wir haben jetzt neue Videos gedreht mit neun verschiedenen richtig schwierigen Situationen. Zum Beispiel so eine Situation, ein Kind klaut, während es Fegedienst hat, also mit dem Besen allein im Klassenzimmer ist. Die Lehrerin geht kurz raus und kommt wieder rein, klaut die Klassenkasse. So, und die Lehrerin kriegt das natürlich schnell mit. Was macht die jetzt? Ja? Und sowas haben wir, da haben wir jetzt richtig schöne Filme, wie man in
Dazu machen wir
solchen
einen Workshop, Helga.
Ja, wie man in solchen schwierigen Situationen in der Verbindung bleibt und auch in der Präsenz und in der Empathie, und dann, wie man dann auch dem Kind eine Chance gibt oder eine gesichtswahrende Lösung findet. Ne? Ja, ich denke, das sind die Dinge, die jetzt dran sind. Jetzt haben wir das alle mal kapiert, dass wir in der Verbindung bleiben wollen und auch müssen. Aber wie geht das? Und wie lösen wir in solchen schwierigen Situationen, wie lösen wir die? Wir brauchen Vorbilder und deswegen brauchen wir eben diese Videos. Ich freue mich schon, wenn ich die zeigen darf, wenn die alle fertig sind.
Super. Ja, wir machen auf jeden Fall noch einen Workshop dazu.
Aber was wir unbedingt natürlich auch brauchen, ist eine Haltung. Wir brauchen eine Haltung, dass wir wirklich das kapieren mit diesem, was ich, dieses Bild mit Lehrer Lempel, so dieses Ich bin der Lehrer, ich weiß alles, so dieses, dass wir wirklich in diese offene, gleichwürdige, auf Augenhöhe verbundene Haltung kommen. Und dass wir in ein Miteinander kommen statt ein Gegeneinander. Dass wir von uns aus in ein Akzeptieren und ein Verstehen kommen, dass wir auch neugierig sind, anstatt gleich einen Bewerten. Und dass wir eine Einladung machen, statt eine Vorgabe. Also schon diese kleinen Dinge, die ändern so viel an der Kultur und an der Atmosphäre.
Ja, und du hast es ja vorhin ganz schön beschrieben. Also das müsste ja eigentlich immer Teil von Lehrerbildung sein. Also ein hohes Maß an Selbstreflexion, dass ich mich selbst kennenlerne, dass ich meine Trigger weiß. Du hast ja ein paar Dinge aufgezählt. Und
Ja.
gleichzeitig, ich glaube, und auch die Achtsamkeit, also erstmal überhaupt Wahrnehmungsschulung von dem, was in mir vorgeht. Und gleichzeitig, es reicht leider ja nicht, dass ich das für mich alleine mache. Ich brauche ja auch das Du. Und es muss ja dann, also es braucht ja diese Beziehungsebene, auch mit anderen zusammen. Es braucht ja quasi so Gemeinschaften, die sich dann auf den Weg machen, auch wirklich diese neuen Kompetenzen und Haltungen, zu entwickeln.
Ja, und in dieser Gemeinschaft kann ich eben üben, auch wie verbinde ich mich mit jemandem, der mir zum Beispiel jetzt nicht so sympathisch ist, der so ganz anders ist. Ja? Wie bleibe ich mit dem in Verbindung und wie akzeptiere ich den auch? Wie überwinde ich das, dass ich den ständig bewerte oder wenn jemand eine Frisur hat, die ich ganz furchtbar finde, ne? Kann ich ihn mit dieser Frisur, die er einfach toll findet und die, wo er glücklich ist und die, mit der er sich wohlfühlt, wie kann ich einfach meine Bewertung überwinden oder meine Erwartung, wie der aussehen sollte, ne? Dass ich akzeptiere und mich öffne, er ist, wie er ist und ihn so annehme. Da ist wunderbar eine Gruppe, wo man das alles üben kann und dann auch ehrlich sich Rückmeldung gibt. Denn ich möchte ja dann von der Person, die diese Haare hat, die mir nicht gefallen, irgendwann mal hören, dass sie bei mir gespürt hat, dass ich sie so annehme, wie sie ist. Nicht, dass ich nur denke, ich habe es jetzt geschafft, aber dann in diesem ehrlichen, vertrauensvollen Kontakt, ich dann frage, und wie war das jetzt, als du mit mir zusammen diese Übung gemacht hast, dass sie dann sagt, Helga, du warst, ich habe gemerkt, du kannst jetzt mit meinen Haaren gut leben. Dass man so in diese Ehrlichkeit kommt und man Melden kriegt.
Ja,
Ja,
genau.
voller Bewertungen.
Ja, und ich glaube auch diese Ehrlichkeit, die du gerade beschrieben hast, die kann ja eigentlich erst entstehen, wenn ich weiß, dass der Raum sicher ist, in dem ich mich bewege, dass ich also nicht verurteilt werde, wenn ich etwas sage, sondern dass es ja, dass wir uns vielleicht erstmal in dem Ding, wo wir uns einig sind, öffnen und dann auch immer mehr auf die Dinge zur Sprache bringen, wo wir uns nicht einig sind.
Ja.
Können Ansichten sein, es können Äußerlichkeiten sein, aber dafür brauchst du erstmal einen Raum von Vertrauen, dass das überhaupt stattfinden kann. Und der entsteht ja genau durch Beziehungen.
Ja. Ich will zum Schluss noch meine Übung, die ich, meine beste Übung mit Eltern war, ein
Super.
Volk, erzähle ich euch, ne?
Ja.
Also da habe ich die Eltern erstmal, die saßen alle im Kreis und dann schrieb jede Mutter auf die drei Dinge, die sie an ihrem Kind am meisten stören. Ja, also mich stört an Martin, dass er so ungeschickt ist zum Beispiel. Mich stört an Martin, dass er viel zu impulsiv ist. Und mich stört an Martin, dass er immer so laut redet. Zum Beispiel so. Das wäre jetzt die Mutter von Martin. Ja? So, und dann muss die Mutter von Martin, nachdem jetzt eine kleine Erfrischungspause war, sich den Zettel vorholen. Es muss die gleichen Sätze schreiben. Ich schätze an Martin, dass er so schnell ist oder so impulsiv oder so laut redet. Also jedes diese Dinge muss ich sagen, ich schätze. Und dann sage ich immer, ja, das ist jetzt wie ein neuer Schuh, anprobieren. Das ist der Perspektivwechsel. Da fordere ich eigentlich ja Martins Mutter auf, eine andere Perspektive einzunehmen. Und dann beobachte ich so die Gesichter und dann merke ich schon, wenn sich das Gesicht entspannt und auf einmal Martins Mutter sagt, ja, das mit den Impulsiven hat ja auch eine tolle Seite. Der ist so spontan. Es fällt ihm immer was ein und er ist so fröhlich. Ne? Also in dem Moment, wo ich so eine Mutter, die mit dem Impulsiven, das ist der Problemblick, bringe ich sie jetzt einfach mal in den Perspektivwechsel und dann sieht sie das Potenzial der Impulsivität. dieses Fröhliche, dieses Lebendige, dieses Intuitive und dieses Sprudelnde. Ne? Und auch bei dem Lautreden, das ist ja auch eine Kraft dahinter. Und auf einmal im Perspektivwechsel spürt sie diese Kraft, die in diesem lauten Sprechen ist. Und dann merke ich, wie die Gesichtszüge so, wie so eine Wertschätzung über das Gesicht geht und sie eigentlich stolz sind auf ihre Kinder. Und deswegen finde ich diesen Perspektivwechsel aus diesem Problemblick in den Potenzialblick, in diesen Ressourcenblick, das sind so kleine Übungen, wo man gerade mit Eltern, aber auch mit Lehrern ganz viel bewegen kann. Und wir brauchen die Gruppen, wir brauchen diese kleinen Übungen, wir müssen es alles selber erleben. Wir können es nicht im Buch lesen.
Nee, ich glaube, da sind wir uns einig. Das
Let
ist
it do. Wir müssen es machen. Wir müssen es zusammen machen. Ja.
Ja, super. Jetzt hast du uns schon eine Übung mitgegeben und wir werden noch einen Workshop mit dir erleben zu deinen neuen Videos. Und freue ich mich auch schon drauf. Und vielleicht so zum Ende, was gibt es denn noch, über was du vielleicht jetzt noch nicht gesprochen hast, vielleicht so eine nächste Herausforderung für dich oder nächstes Projekt oder etwas, was du den Menschen, die hier zuhören, noch mitgeben magst, dann würde ich dich jetzt noch dazu einladen.
Also vielleicht erzähle ich mal mein allerneuestes Erlebnis mal bei einem Stirnguss. Ich weiß nicht, wer Ayurveda mal gemacht hat, der kennt diesen Stirnguss. Den fand ich bis jetzt immer nur schrecklich. Ich fand ihn ölige Haare und ich fand ihn furchtbar langweilig. Und dann hat der indische Arzt hat gesagt, so ich sollte mal wieder einen Stirnguss machen. Und dann habe ich nur so gesagt, muss das sein? Ja, hat er gesagt, muss sein. Habe ich den Stirnguss gemacht. Das erste Mal war das wieder ölig und doof. War nur müde. Und dann 2 Tage später hat er den Stirnkuss wieder gemacht. Und dann war das so, ich wurde ganz ruhig und dann war das wie, als ob ein Schiebedach aufgeht. Und dann hatte ich mich, ich weiß gar nicht, ob das Bilder waren oder ob das nur so ein Gefühl war. Ich hatte das Gefühl, ich war in einer Landschaft, einer riesigen Landschaft, ganz weit. Und ich habe mich so zu Hause gefühlt, so im Vertrauen gefühlt, so verbunden gefühlt, ohne jede Angst. So souverän und so dabei, also so zugehörig. Es war ein unglaubliches Erlebnis. Und dieses Erlebnis habe ich dann auch, fiel mir so ein, was ich früher immer wieder auch mal für Träume hatte, dass ich so ganz einsam in so einer großen, kalten Landschaft bin und nur Angst habe. Und dann bin ich so nachts um 3 aufgewacht, habe erstmal Licht angemacht, geatmet und habe geguckt, dass ich mich wieder so verbinde mit dieser kleinen Wohnung und dass ich so aus der Angst rauskomme. Und dann, wenn ich jetzt diese Erfahrung mit diesem Stirnguss so in der Weite dazugehören und verbunden sein und dann diese Träume, die ich immer wie Albträume, so in einem großen, leeren, riesigen, weiten Raum zu sein und Angst zu haben, nicht dazuzugehören, also damit mit dieser Erfahrung, denke ich, möchte ich jetzt auch dann mich verabschieden, weil ich wünsche jedem eigentlich diese Erfahrung. Und wir haben ja in der Nacht immer, die Nächte sind lang. Und je älter man wird, ich bin ja jetzt 76, na, irgendwann gehe ich dann von dieser Erde und dann hat man dann auch immer wieder, denkt man dran, wie wird es sein, wenn ich sterbe? Habe ich dann Angst oder gehe ich ins Licht? Gehe ich in die Verbindung oder gehe ich in die Trennung? Und schon allein so diese Idee, das Sterben vernichtet meinen Körper, ist ja eine furchtbare Vorstellung. Da hat das Deutsch auch, die Sprache hat keine schönen Worte. Sterben ist so ein schreckliches Wort. Ich denke, da sind die Amerikaner mit dem She Passed By schon viel besser dran. Ne? Oder zum Beispiel auch sich seine kosmische Adresse ändern, finde ich auch einen schönen Begriff. Ne? Also, aber irgendwie so macht man sich ja da auch Gedanken, was passiert dann, wenn ich gehe von dieser Erde? Und was ich so für mich mir wünsche, ist, dass ich in die Verbindung gehe, ins Helle gehe und dass ich in einen anderen Zustand gehe, aber dass ich nicht verloren gehe und dass ich vor allem nicht in die Angst gehe und ich möchte nicht in die Trennung gehen. Auch beim Sterben nicht, gerade beim Sterben nicht. Das ist so mein Wunsch für mich. Und da übe ich ständig dran. Jeden Tag kleine Übungen. Ich denke, es ist auch wie bei allem anderen. Es geht immer ums Üben, ums Loslassen üben, um sich verbinden üben und immer wieder eigentlich dazugehören, glücklich sein, Potenzialblick und Vertrauen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir im Vertrauen bleiben.
Ja, vielen Dank, liebe Helga. Und wir hoffen mal, dass du so schnell noch nicht deine kosmische Adresse änderst. Ich glaube, wir brauchen dich hier noch ein bisschen.
Ich
Mit
möchte auch noch bei
deiner.
euch bleiben. Ich möchte auch bleiben. Aber irgendwann möchte ich dann so gehen wie in diesem Stirnguss, mit dass das Schiebedach aufgeht und ich gehe in die Weite. Oh mein Gott, wäre das schön.
Ja gut, mit diesem Bild verabschieden wir uns und vielen Dank für dieses schöne Gespräch und ja, wir bleiben verbunden.
Ja, ich danke dir, Silke. Wie immer ist es einfach eine große Freude, sich mit dir zu verbinden und mit dir in so ein Gespräch reinzugehen.
Danke schön.
Danke.